Ein sicherer Wohnort. So hat unser lieber Bruder Kurt dieser Predigt überschrieben. Und er schreibt, gegen Ende des Psalms erfahren wir mehr darüber, in welcher Situation David sich befindet, warum er wohl diesen Psalm gedichtet hat, warum er dieses Gebet formuliert hat. Es ist eine Situation, die David vielfach erlebt hat. Menschen haben sich gegen ihn gestellt, sind seine Gegner geworden. Sie verleumden ihn, werfen ihm Dinge vor, die er nicht getan hat. Und in dieser Situation findet er keine Hilfe bei Menschen, nicht einmal bei seinen engsten Angehörigen. Was würdest du tun? Oder was tust du normalerweise, wenn du in Bedrängnis kommst? Als Gläubige haben wir immer einen immensen Vorteil gegenüber Menschen, die unseren Gott nicht kennen. Diese sind ganz auf sich allein und ihre eigenen Reserven gestellt. Wir dagegen haben eine Verheißung: Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Das kennen wir. Wenn wir in Not kommen oder bedrängt werden, müssen wir nicht erst die Bibel öffnen und nachlesen, ob irgendwo so etwas steht. Wir haben es im Gedächtnis, im Herzen und rufen spontan um Hilfe. Aber gerade dabei könnte auch unser Problem liegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe mich immer wieder mal so. Wenn ich Gott in einer Notlage um Hilfe bitte, halte ich mich damit auf, meine Not zu beschreiben. Ich drehe mich dann sozusagen im Selbstmitleid um mich selber und sehe nur die Not, das Schlimme, die Bedrängnis und bleibe darauf fixiert. Genau dagegen ist dieser Psalm Davids großartige Medizin. Er kann uns helfen, in der Not richtig zu beten, die Prioritäten beim Beten richtig zu setzen. Der Psalm ist ein Hilferuf. Er beginnt aber nicht mit dem Hilferuf. Er beginnt mit den Ressourcen, dem Guten, das der Beter trotz allem hat. Ich glaube, dass eben das die Lektion des Psalms für uns ist. Und wenn ich sie in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, wenn du in Not bist und zu beten beginnst, bevor du deinen Hilfeschrei loslässt, besinne dich auf das, was du hast in deinem Gott, und dann rufe um Hilfe. Ich möchte diese Art zu beten anhand des Psalms in 4 Punkte gliedern. Es sind 3 Fragen und eine Aufforderung. Erstens, was hast du? Zweitens, was suchst du? Drittens, was ist dein Problem? Und viertens, ermutige. Die erste Frage beantwortet David mit großer Gewissheit und Zuversicht. Und damit wir davon angesteckt werden und ebenso zuversichtlich beten können, müssen wir genau hinsehen, was David darüber sagt. Er sagt nicht, der Herr gibt mir Licht, er schenkt mir das Heil, er bietet mir eine Zuflucht. Er sagt, der Herr ist mein Licht, ist mein Heil und meine Zuflucht. Es ist die Person Gottes, die diese Dinge für David bedeutet. Darum bedeutet Beten für David nicht, dass er zu dem Gott seiner Wahl geht und sozusagen diese Dinge, Licht, Heil und Zuflucht von ihm abholt, um sie dann für sich zu gebrauchen. Das ist nämlich ein feiner, aber ganz wichtiger Unterschied. Wir können die geistlichen Güter nicht vom Herrn trennen, so dass wir, wenn wir wie David in Bedrängnis geraten, ein Gebet zu Gott schicken und sagen, Herr, ich bin in Not, böse Menschen bedrohen mich, ich bin krank oder meine Lebenssituation macht mir Angst, schick mir Kraft und Mut oder einen Ort der Zuflucht. Nein, weil der Herr all das ist, was wir brauchen, müssen wir zu ihm gehen und bei ihm in seiner Gemeinschaft bleiben. Nur in der Verbundenheit mit ihm erfahren wir das Heil und die Geborgenheit. Wie ein verängstigtes Kind nicht dadurch getröstet wird, dass es vom Vater oder von der Mutter eine Portion Mut zugesprochen bekommt. Die Angst wird vertrieben durch die Gegenwart und die Gemeinschaft der Eltern. David sagt eigentlich, dass er Licht, Heil und Zuflucht hat, weil er den Herrn hat, weil er in seiner Gegenwart wohnt. Noch einmal, wenn wir David fragen würden, was tust du, wenn es dunkel ist, wenn du Todesangst hast und wenn Feinde dich bedrängen, dann ist seine Antwort nicht, ich rufe zum Herrn und er schickt mir das Licht, Heil und Zuflucht. Nein, er würde sagen, ich fliehe zum Herrn und in ihm habe ich all das. Ich brauche nicht vor allem Gottes Gaben, sondern ich brauche den Geber selbst. Darum habe ich so große Zuversicht und Hoffnung. Ich wohne beim Herrn und darum muss ich all das nicht fürchten, was da draußen tobt. All das Bedrohliche kommt gar nicht in die Burg hinein, in der ich mich befinde. Diese Tatsache macht sich David bewusst, wenn er beginnt, seine Anliegen vor Gott zu bringen. Das gibt ihm die richtige Perspektive für sein Gebet. Dreimal sagt er sich in den ersten Versen, ich muss mich nicht fürchten, ich muss mich nicht erschrecken, mein Herz fürchtet sich nicht. Er hat eine ganze Menge an Gegnern und Situationen, die starke Männer in Angst und Schrecken versetzen können. Übeltäter, Bedränger, Feinde, Krieg und ganze Heere. Und inmitten von all dem sagt er, ich bin vertrauensvoll, weil ich den Herrn habe. Natürlich ist dieses Bewusstsein von David, mit dem er ins Gebet und durchs Leben geht, nicht entstanden, weil er das einmal in seiner Bibel gelesen hat und dachte, ah, okay, das ist gut zu wissen, also habe ich keine Angst mehr. Nein, diese Zuversicht ist gewachsen durch die andauernde Gemeinschaft mit dem Herrn. Dadurch, dass er ununterbrochen mit seinem Wort und in der Anbetung lebt. Es ist diese Lebenshaltung, die das Gebetsanliegen hervorbringt, das er zuerst in Vers 4 äußert. Daraus erwächst Davids Antwort auf die zweite Frage, die wir ihm stellen und die wir auch uns selbst stellen wollen. Was suchst du, David? Worum bittest du Gott im Angesicht der Bedrohung, die dich treffen? Seine Antwort ist, eins habe ich vom Herrn erbeten, und danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist vielleicht nicht das, was uns zuerst in den Sinn kommt, wenn wir in belastende oder bedrohliche Situationen kommen. Vielleicht würden wir eher beten, Herr, nimm doch diesen mühsamen Mitarbeiter weg oder ändere ihn. Nimm mir diese Krankheit weg. Mach mich doch gesund. Mach doch, dass meine Kinder einfacher werden. Gib mir doch andere Nachbarn. Mach doch mein Leben etwas leichter. Nimm mir wenigstens einen Teil meiner Schwierigkeiten weg. Unsere Gebetsanliegen offenbaren, was wir eigentlich wollen. David, was suchst du? Suchst du ein komfortables Leben? Seine Antwort ist, nein, ich suche den Herrn. Eine Sache ist es, für die ich bete, dass ich mein Leben lang im Hause des Herrn wohnen darf, dass ich seine Freundlichkeit, seine Güte betrachten darf, dass ich in seinem Tempel nachdenken und studieren darf. David will nichts weiter, als Gott zu erkennen und somit seine Gemeinschaft genießen. Noch einmal, diesen Wunsch hat er, weil er bereits die Erfahrung gemacht hat, wie gut es ist, den Herrn zu haben. Wer wirklich in dieser Gemeinschaft gelebt hat, der will immer mehr davon, weil er sieht, dass es nicht die angenehmen Lebensumstände und Mitmenschen sind, die uns mit Zuversicht und Hoffnung erfüllen und unsere Sorgen und Ängste verschwinden lassen. Es ist allein die Gemeinschaft Gottes, die uns das alles gibt. Und warum sucht David diese Gemeinschaft? Und er sagt hier in der Kürze auch wie, auf welchem Weg er sie sucht. Dadurch, dass er sich mit dem Wesen Gottes beschäftigt. Dadurch, dass er seine Güte studiert. Er denkt nach im Tempel. Das heißt nichts anderes, als dass er sich oft am Ort der Anbetung aufhält, der Gemeinschaft der Anbeter pflegt und das Wort Gottes studiert. Dadurch lernt er seinen Gott tiefer kennen und lieben. Er betet, dein Angesicht, Herr, suche ich. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Das bekommt er dadurch, dass er Gottes Wort aufsucht. In seinem Wort findet er nicht nur Wahrheiten über Gott oder Anweisungen zum Leben. Nein, er findet Gottes Angesicht, Gott selbst. Gott spricht nicht nur sein Wort, sondern er ist es auch. Und diese Wahrheit erklärt Johannes, wenn er schreibt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Wenn wir Gottes Wort begegnen, erkennen wir darin Gott, wie er ist. Und natürlich wird auch die zweite Bitte Davids, lehre mich, Herr, deinen Weg erfüllt. Wir dürfen nicht übersehen oder vergessen, dass David das betet, während er von Feinden bedrängt wird. Er betet ja, lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad um meiner Feinde willen. Was David sucht, ist nicht in erster Linie das Verschwinden der Feinde. Er möchte Gottes Weg besser lernen. Dann lernt er eben auch, sich im Angesicht von Feinden und Bedrängnis göttlich zu verhalten. Dies führt uns zu der dritten Frage, die wir an David stellen und die wir uns stellen sollten, wenn wir aus der Not zu unserem Gott rufen. Was ist dein Problem? Bevor der Herr Jesus einen blinden Mann heilte, fragt er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und bevor er den gelähmten Mann am Teich Bethesda heilte, fragt er ihn, willst du gesund werden? Was für eine Frage, denken wir vielleicht. Natürlich will ich das. Diese Frage stellte der Herr aber nicht, um informiert zu werden, was der andere will. Denn das wusste er schon. Er wollte aber, dass der Blinde und der Lahme sich selber überlegten, was sie wirklich von Gott brauchten. Sehen oder gehen zu können, war vielleicht vordergründig das Wichtigste. Aber wir wissen, dass Jesus gekommen ist, um uns Größeres zu geben als körperliche Unversehrtheit. So ist es auch bei David in seinem Gebet. So sollen dann auch wir lernen zu denken. Wenn Feinde, Bedrängnis, Angst und Schwierigkeiten da sind und wenn diese uns das Leben schwer machen, gibt es trotzdem immer eine größere Not als die Urheber der Schwierigkeiten. Das hat David erkannt. Deshalb betet er darum, dass der Herr sein Angesicht nicht vor ihm verbirgt. Mit anderen Worten, dass er David nicht seine Gemeinschaft entzieht. Diese ist es ja, die ihn inmitten der schweren Lebensumstände sicher, geborgen und angstfrei bleiben lässt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Darum wäre das größte Problem, das schlimmste für David, wenn sich der Herr von ihm zurückziehen würde, wenn er darum nicht mehr der Ort der Geborgenheit wäre. Darum sagt David sinngemäß, alles mag mir genommen werden. Es können mich alle verlassen, sogar mein Vater und meine Mutter. Aber von der Gemeinschaft des Herrn will ich niemals getrennt werden. Eben darum betet David, lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad um meiner Feinde willen. Am meisten fürchtet er nicht, dass seine Feinde ihm das irdische Leben nehmen könnten, sondern dass sie ihn von der Gemeinschaft mit dem Herrn und dem Wandel mit ihm abbringen könnten. Das ist tatsächlich eine Gefahr, wenn wir in Bedrängnis sind. Unsere alte Natur neigt dazu, sich von Gott abzuwenden, wenn wir in Schwierigkeiten oder Leid geraten. Entweder weil wir nicht gewillt sind, den Weg anzunehmen, den er uns führt, oder weil wir uns mit der Sünde trösten wollen, anstatt Trost bei ihm zu suchen. Darum ist es auch so wichtig, dass wir, wenn wir aus der Not heraus zu Gott rufen, uns diese drei Fragen beantworten, die David im Psalm auch beantwortet. Dass wir uns bewusst machen, dass was wir im Herrn haben, ihn selbst, der uns alles ist, Licht in der Dunkelheit, Heil und Zuflucht in der Not. Dass wir uns bewusst machen, was wir wirklich suchen. Nur Befreiung vom Unangenehmen oder die Gemeinschaft des Herrn? Und was unser eigentliches Problem ist oder wäre, nämlich von ihm getrennt zu sein. Bevor wir aber nun zur Ermutigung kommen, hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Wenn wir uns nun diese Fragen gestellt und beantwortet haben, dann werden wir wie David uns vom Blick auf unseren Bauchnabel lösen können und beginnen zu ermutigen. Schon während wir beten müssen und werden wir auch ermutigen, uns selbst und unter Umständen auch diejenigen, die mit dabei sind, die mitbeten. Für uns selbst heißt Beten immer auch, dass wir uns zusprechen. Vielleicht auch ermahnen, den Kurs korrigieren und die Blickrichtung justieren. Wenn wir vor den Herrn kommen, dann werden wir durch die Gemeinschaft mit ihm, durch seinen Geist verändert. Unsere Gedanken werden uns in die richtige Richtung gelenkt. So spricht David am Ende des Psalms zu sich selbst. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Das ist eine hebräische Form, etwas zu betonen, das man als zweite Hälfte des Satzes nicht ausspricht. Es ist für den Leser und Hörer klar, was gemeint ist, nämlich, dann wäre ich verloren. Damit wiederholt er aber für sich selbst, macht sich noch einmal bewusst, dass er eben sicher und geborgen ist, weil er sicher ist, das Gute des Herrn zu schauen. Und dann sagt er wohl zuerst auch zu sich selbst, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Es ist dasselbe Selbstgespräch, derselbe Zuspruch an sich selbst wie in Psalm 42 und 43. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Der Beter schöpft hier aus der Erfahrung, die er bereits machen durfte, nachdem er sich im ersten Teil seines Gebets in Erinnerung rief, was er hat. Weil er den Herrn hat, ist er ermutigt, sich in allen Dingen, die vor ihm liegen, auf ihn zu verlassen. Und er sagt zu sich selbst, du weißt doch, wie gut der Herr ist, also vertraue auf ihn und schöpfe Hoffnung. Und darüber hinaus gilt diese letzte Aufforderung nicht nur für David selbst. Wer betet wie er im Psalm, wer den Herrn auf dieselbe Weise kennengelernt hat, der bleibt nicht bei sich selbst stehen, sondern ermutigt auch andere. Es geschieht so, wie der Apostel Paulus von sich selbst und seinen Mitarbeitern schrieb im 2. Korintherbrief. Gepriesen sei der Herr, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unseren Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Darum gingen die Männer Gottes, wie David und Paulus, durch viele Schwierigkeiten und Bedrängnis, damit sie nicht nur an sich selbst die heilende Nähe des Herrn erfuhren, sondern damit auch wir von ihnen lernen können. Nicht nur, wie wir Schweres ertragen können, sondern auch, wie wir darin richtig beten. Und dazu auch, damit wir den Trost, den wir erfuhren, unseren Nächsten weitergeben können. Weil der Herr unser Licht und unser Heil und unsere Zuflucht ist, darum werden wir uns nicht fürchten und nicht erschrecken. Wenn sich Bedränger und Feinde, ja sogar ganze Heere und Kriege gegen uns erheben, so sind wir trotzdem vertrauensvoll. So wie es im 2. Korintherbrief heißt, denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Amen.